Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Größe gesehen. Von Gott, dem Vater, empfing er seine Ehre und Herrlichkeit. Aus der majestätischen Herrlichkeit Gottes kam eine Stimme zu ihm, die sagte: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. So gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finsteren Ort brennt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Soweit dieser Text. Wir haben uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, so schreibt der Verfasser am Anfang unseres Textes. Martin Luther übersetzt das so folgt: Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Der Verfasser, der sich Petrus nennt, macht klipp und klar deutlich, dass das, wovon er berichtet, die Wahrheit ist. Es ist keine Fabel, es ist keine ausgeklügelte Geschichte, es ist kein Märchen. Die Erzählungen, die wir über Jesus in der Bibel lesen können, sind Augen- und Ohrenzeugenberichten. Wie schnell folgen Menschen erfundenen Geschichten? Das haben wir bei einem bekannten Twitter-Präsidenten sehen können. Tausende, Abertausende von Lügen hat er verbreitet. Und wie viele Tausende von Menschen haben ihm geglaubt und glauben ihm immer noch? Vieles hat er erfunden und als wahr hingestellt. Und die Folge davon? Streit, Aufruhr, Gewalt und Hass, unbändiger Hass. Und an diesem Beispiel sehen wir, was für eine Macht die Worte haben können. Worte können aufbauen, sie können ermutigen, aber sie können auch zerstören. Worte können liebevoll sein oder sie können tiefe Wunden reißen. Und die sogenannten sozialen Medien machen es leicht, erfundene Geschichten auch noch weit zu streuen. Heute folgen Menschen den seltsamsten Verschwörungstheorien, nicht weil sie irgendjemanden live erlebt haben, sondern sie folgen ihm auf YouTube. Journalisten werden als Lügenpresse dargestellt und so oft wird die Wahrheit verkehrt und als Fake News dargestellt. Und manchmal ist es echt schwierig herauszufinden, was nun wirklich richtig und wahr ist. Journalisten, die investigativ die Wahrheit herausfinden wollen, laufen oft Gefahr, umgebracht zu werden. Und viele wurden schon von ihnen getötet, weil sie angebliche Wahrheiten als Märchen entlarvt haben. In der vergangenen Woche wurde an die Befreiung von Auschwitz erinnert. Angeblich hat kaum einer davon gewusst, was dort passiert. Waren alle in Deutschland von Blindheit geschlagen? Vor einigen Jahren war ich zu Besuch im KZ Neuengamme, hier hinter der Elbe. Abertausende sind dort umgekommen. Aber Tausende haben dort auch ihren Job gehabt und im Umfeld des Konzentrationslagers gewohnt. Sie haben mit den eigenen Augen gesehen, was dort passierte. Und dann sind sie nach der Arbeit nach Hause und da war alles eine heile Welt. Und als der Krieg vorbei war, da will niemand was von dem Elend in den Konzentrationslagern gewusst haben? Uns wurde damals in Neuengamme erzählt, dass von den tausenden Angestellten in Neuengamme nur eine Handvoll von Menschen verurteilt wurde für das, was sie dort gemacht haben. Die Propaganda von Goebbels hatte, so scheint es, seine volle Wirkung gezeigt. Millionen von Menschen haben den Lügen geglaubt. Doch die Befreiung der Konzentrationslager am Ende des Krieges haben dann die Wahrheit ans Licht gebracht, die grausame Wahrheit, unvorstellbares Leid und Elend. Max Mannheimer, ein Überlebender des Holocaust, sagte mal: Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah, aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon. Und es liegt an uns, immer wieder, jeden Tag neu, die Geister zu prüfen, so wie es im ersten Johannesbrief heißt. Glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Auch heute gibt es viele falsche Propheten, sei es in der Politik oder in der Wirtschaft oder auch in Sekten. Und leider sind auch so manche christliche Kirchen nicht verschont geblieben von diesen falschen Propheten. Bei ihnen geht es dann nicht mehr um Jesus Christus, sondern es geht um ihre eigene Position, es geht um ihre eigene Macht und es geht um ganz viel Geld. Und darum ist es so wichtig, dass wir wachsam sind. Prüfet die Geister. Schaut euch die Quellen an. Wo liegen die Wurzeln von dem, was ihr dort hört? Was entspricht der Wahrheit und was ist ein Märchen oder einfach eine Lüge, eine wilde Verschwörungstheorie? Und dieser Maßstab gilt dann auch in gleicher Weise für unsere Bibel. Deswegen müssen alle, die Theologie studieren, ausführlich und lange sich damit beschäftigen, sich intensiv mit den Quellen auseinandersetzen. Es wird historisch kritisch gearbeitet. Andere Wissenschaftsbereiche werden hinzugezogen. Und was lernen wir dann daraus in Bezug auf die Jesusgeschichte? Sind das alles nur Märchen? Ist das wahr, was wir in der Bibel lesen, oder ist da einiges dabei, was eher anekdotisch ist, was man sich so dazu gedichtet hat, weil es irgendwie schön ist und weil es passt? Wir alle wissen, welche Bedeutung ein einziger Augenzeuge in einem Gerichtsprozess haben kann. Wenn es mehr Augenzeugen gibt, umso besser, denn dann kommt man der Wahrheit noch näher. Im Alten Testament galt eine Sache als erwiesen an, wenn man 2 oder 3 Zeugen hatte. Dann konnte sogar ein Todesurteil gefällt werden. Aus den Evangelien und den Briefen im Neuen Testament wissen wir, dass es Hunderte von Augenzeugen gab, die für die Sache Jesu befragt werden konnten. Darum ist die Bibel ein sehr gesichertes Zeugnis. Und zusätzlich kann man auch noch auf externe Quellen verweisen, nur für den Fall, dass diese vielen Augen- und Ohrenzeugen, diese Fülle von Zeugenaussagen noch nicht reichen würden. Eine externe Quelle ist zum Beispiel Tacitus. Er lebte zwischen 56 und 120 unserer Zeitrechnung und er gilt als einer der wichtigen Historiker des Römischen Reiches. Und in seinen Annalen beschäftigt er sich mit dem Römischen Reich in der Zeit zwischen 14 und 68. Er berichtet unter anderem von dem großen Stadtbrand Roms im Jahre 64. Damals kam das Gerücht auf, Kaiser Nero sei dafür verantwortlich gewesen. Und Tacitus schreibt dann, um dem Gerücht ein Ende zu machen, schob er daher die Schuld auf die Christen. Und dann schreibt er weiter, der, von welchem dieser Name ausgegangen, Christus war, als Tiberius regierte, vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Er schreibt und zeigt damit auf, Jesus hat gelebt. Es gab diesen Jesus und er wurde hingerichtet. Auch andere Historiker haben über den irdischen Jesus berichtet. All das lässt also keinen Zweifel an der Existenz des irdischen Jesus. Ein anderer Autor kommentierte dann auch zum Thema noch wie folgt. Es gibt aber gute Gründe anzunehmen, dass die Evangelien im Kern eine wahre Geschichte erzählen. Das wird übrigens auch von der Mehrheit der Historiker so gesehen. Wenn es nämlich keinen historischen Jesus gegeben hätte, dann bliebe zu erklären, wie das Christentum überhaupt von einer kleinen, bedeutungslosen jüdischen Sekte zur größten Weltreligion der Menschheit werden konnte. Es müsste erklärt werden, warum zahlreiche gläubige Christen bewusst und willentlich die Folter durch jüdische und römische Behörden erduldet haben und sich selbst im Angesicht des Todes nicht von ihrer Märchenfigur Jesus lossagen wollten. Die Abermillionen Christen blieben ihrem Glauben treu, ja sogar bis in den Tod, weil, wie es in unserem Predigttext heißt, diese Worte wie ein Licht sind, das an einem finsteren Ort brennt. Jesus wurde mal von seinem Cousin Johannes dem Täufer gefragt, was er denn nun von Jesus und seinem Auftreten halten sollte. Und Jesus hat Johannes nur das Folgende gesagt: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören und Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Unzählige Menschen haben ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit diesem Jesus gemacht. Sie wurden geheilt. Sie bekamen einen Neuanfang. Sie wurden in die Gemeinschaft zurückgeholt. Und nach Jesu Auferstehung breitete sich diese Botschaft wie ein Lauffeuer aus. Die Botschaft von Gottes Liebe überwand alle Grenzen und Barrieren. Sklaven und Freie, Männer und Frauen, Christen und Heiden, sie saßen zusammen an einem Tisch und verstanden sich als Schwestern und Brüder. Und abgesehen von all dem, was wir in der Bibel lesen können, war dies wohl die bahnbrechendste Entwicklung. Jeder durfte dabei sein, jeder durfte dazukommen, bis heute. Weil nämlich Gott sagt, ich habe dich lieb und ich kenne dich bei deinem Namen und du gehörst mit an meinen Tisch. Darum folgen auch heute noch Millionen von Menschen diesem Jesus von Nazareth, so wie du und ich. Und darum schreibt der Petrus voller Inbrunst am Anfang des Textes, den wir gehört haben, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Wir waren Augenzeugen. Und dann wird von dieser Erfahrung berichtet oben auf dem Berg. Wir haben die Geschichte von Wolfgang gehört, die er gelesen hat aus dem Evangelium des Matthäus. Eine, wie man sagen könnte, wundersame Erscheinung. Nur drei Freunde dürfen dabei sein und sie sind total geflasht von dem, was sie dort oben erleben. Und ja, das hört sich ein wenig wie ein Märchen an. Wie müssen wir uns das also vorstellen, dort oben auf dem Berg? Nun, ob es sich genau so auf dem Berg zugetragen hat, das weiß ich nicht. Vielleicht verhält es sich ja auch wie mit den Anglern, die von der Größe ihrer Fische erzählen, die sie gefangen haben. Aber es schadet auch nicht, wenn wir dem göttlichen Raum geben und davon ausgehen, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die wir nicht so einfach erklären können und die aber trotzdem genau so stattgefunden haben. Und um diese Erfahrung des Göttlichen zu beschreiben, dann benutzen die Menschen eben Worte und Umschreibungen, um dem Ganzen ein annäherndes Bild zu bekommen. Und so kann es sehr wohl sein, dass Gott dort oben auf dem Berg zu Jesus geredet hat. Warum nicht? Nur weil wir selber vielleicht so eine Stimme noch nicht gehört haben, muss das ja nicht heißen, dass es nicht passiert sein konnte. Und auch noch passieren kann. Jesus ist also mit seinen Freunden oben auf dem Berg der Verklärung. Berge waren in der Bibel immer wieder Orte der Gottesbegegnung. Berge waren Orte der Ermutigung, der Bestätigung und der Beauftragung. Und so auch hier. Und wenn ich mich an meine eigenen 3000er und 4000er Gipfelerlebnisse erinnere, dann hatten die Zeiten oben auf dem Gipfel immer etwas sehr Erfüllendes, etwas Ehrfurchtvolles an sich. In dieser Verklärungsgeschichte wird Jesus, während er noch auf Erden weilt, für eine kurze Zeit den Jüngern gegenüber in seiner ganzen Herrlichkeit als Sohn Gottes dargestellt. Er ist Mensch und doch auch Sohn Gottes. Und es begeistert die Jünger so sehr, dass sie in dieser Situation bleiben wollen. Sie möchten gerne Hütten bauen. Sie wollen diese Situation festhalten. Wir kennen das. Wir machen dann ein Selfie, um die Situation festzuhalten. Und Jesus sagt, nein, wir bleiben nicht hier oben, sondern lasst uns wieder runtergehen ins Tal, denn dort werden wir gebraucht. Das Gipfelerlebnis ist schön und gut und wichtig, aber unsere Aufgabe liegt woanders. Jesus ist nämlich zu den Menschen gesandt und nicht auf irgendwelche spirituellen Höhen, an denen nur eine kleine Elite teilhaben kann. Ich habe oft den Eindruck, dass wir als Kirche und auch als Christenmenschen gerne auf dem Gipfel bleiben möchten, da, wo es so schön ist, da, wo wir uns wohlfühlen, da, wo unsere Komfortzone ist. Aber unsere Aufgabe und unsere Mission, sie liegt nicht dort oben, sie liegt nicht in unserer Komfortzone, sondern vor der Tür, unten im Tal, nicht in einer festen Hütte im Angesicht Gottes. Und so geht Jesus mit seinen Freunden wieder vom Berg hinunter, hin zu den Menschen, hin zu dir und zu mir. Und dann werden Kranke geheilt, Gemobbte finden wieder eine Gemeinschaft, Trostlose bekommen wieder Hoffnung, Entmutigte und Trauernde werden getröstet und gestärkt. Und sie erfahren an ihrem eigenen Leib, dass diese Worte wie ein Licht sind, das an einem finsteren Ort brennt. Alles wird hell und das Dunkle muss weichen. Und wie sieht das heute aus, am 31. Januar 2021, bei dir und bei mir? Vielleicht hast du ja schon selber eine Erfahrung gehabt, wo du Gottes Herrlichkeit erfahren hast. Vielleicht hattest du eine Gotteserscheinung, in welcher Form auch immer, erlebt. Das freut mich, wenn du das hattest. Aber vielleicht ist es bei dir auch eher unspektakulär. Das ändert doch aber nichts an der Tatsache, dass Gott unendlich dich lieb hat. Und wer weiß, vielleicht hast du ja diese Woche ein Gipfelerlebnis. Jemand sagte mal, each day holds the possibility of a miracle. An jedem Tag besteht die Möglichkeit, dass du ein Wunder erlebst. Und dann würdest du auch so gerne eine Hütte bauen oder zumindest ein Selfie machen. Es ist fast 1,5 Jahre her, da hat mir mein Freund George Snyman eine Geschichte erzählt, die deutlich macht, dass es Wunder gibt. Wir sehen die Geschichte auch hier abgebildet auf dem Bildschirm. George schreibt: Our miracle happened just before 7 a.m. today. I don't know where to start. We were told he, a boy named Chikuru, would never walk again. In fact, they wanted to amputate his leg. Friday, he could not put the leg on the ground. The muscles of that leg did not work for months now. Yesterday, as we met, we prayed with a faith I've rarely ever seen. Last night we shared about it, and Bindu said the Spirit of God was so present and dealt deeply with him, with Chikuru. I remember asking God, how long before you do something to bring us hope in Luhanga, in Congo? God is faithful. Nobody could believe what they saw this morning. He just got up and started walking, and he came straight to us to show us. Wir sehen jetzt zunächst einmal das Bild von Chikuru vor dem Wunder. Er hatte eine schwere Beinverletzung. Vielleicht hat er sein Bein mal, ist es irgendwie ins Feuer gekommen oder so, auf jeden Fall eine große Infektion und das Bein sollte amputiert werden. Und sie wussten nicht, was sie machen sollten. Sie haben gebetet, was das Zeug hält. Und sie spüren, irgendwas passiert. Am nächsten Morgen, und jetzt sehen wir das zweite Bild, kommt Chikuru zusammen mit seinem Freund auf George zugelaufen. Der am Abend vorher nicht ein einziges Bein bewegen konnte oder nur das eine, jetzt läuft er. Ich habe George gefragt, wie es Chikuru geht. Und vorgestern schickte er mir noch das letzte Bild. Chikuru geht's gut. Er kann laufen. Als die drei Jünger mit Jesus auf dem Berg waren, da haben sie Gottes Herrlichkeit gesehen. So haben wir gehört. Sie sind Gott begegnet. Chikuru und seine Freunde haben Gottes Herrlichkeit gesehen. Sie haben Gottes Wirken hautnah erlebt. Und auch wir können Gottes Herrlichkeit in unserem Leben erfahren. Manchmal sehen wir das erst im Rückspiegel, wie ich vor 2 Wochen erzählte. Aber ich rechne mit Gott, auch heute noch. Ob in Luhanga in Kongo oder in Winsen oder in Neuseeland oder wo auch immer. Ich rechne mit Gott und ich freue mich über Wunder, auf jeden Fall. Aber auch ohne Wunder weiß ich, dass Gott alle Tage bei mir ist und uns liebt. Und der Friede, der Friede Gottes, der alles unser Verstehen übersteigt, der behüte eure Herzen und Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir hören jetzt ein Lied, Vorbei sind die Tränen. Es erzählt von einer Hoffnung, die wir Christenmenschen haben auf das, was noch kommen soll nach diesem irdischen Geschehen. Vorbei sind die Tränen.